Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Mit der Jugend im Gespräch sind Fachleute, die heute in Chur über Jugendgewalt und Alkoholexzess geredet haben. Wir fragen, wie schlimm ist es wirklich und was sagen die Jungen selber? Mit Solarstrom gehen Skifahren. Eine visionäre Idee in Tenna nimmt sie Formen an. Jetzt fehlt es nur noch am Geld. Und später in der Sendung mit dem Katastrophenhelfer in Haiti. Wir reden mit dem Daniel Thürig, der erst gerade aus dem Erdbebengebiet zurückgekommen ist. Denn das Wetter, morgen wird es frühlingshaft und bis zu 17 Grad. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Zuerst jetzt aber Nachrichten. Das romanische Fernsehen kriegt nicht mehr Sendezeit. Das hat der Bundesrat Moritz Leuenberger heute im Nationalrat auf eine Anfrage vom FDP-Politiker Tarcisi Cavietzel gesagt. Die ganze SRG müsse sparen und darum sei ein Ausbau bei Television Romancia zurzeit ein kein Thema. Noch hängig in Bern ist auch eine Motion vom Ständerat Theo Meissen. Er wünscht sich ein nationaler Kultursender in 4 Landessprachen. So würde das Romanische in der ganzen Schweiz mehr Beachtung kriegen. Die Jugendherberge Schqual wird ausgezeichnet. Als erste von 30 Herbergen, die mit dem Steinbock Gütesiegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet werden, kriegt sie 5 Steinböcke. Die höchste Auszeichnung haben bis jetzt erst eine Handvoll Jugis in der Schweiz gekriegt. Das Gebäude im Energiestandard hat 164 Bett, gilt als Vorzeigebetrieb und ist seit rund 3 Jahren immer sehr gut ausgelastet. Bei den Eishockey-Playoff-Viertelsfinals spielt der HCD heute auswärts in Kloten. Und schon vor dem Spiel ist für den Reto von Arx klar, wie es laufen muss.
Eine geschlossene Mannschaftsleistung werden wir am 10. probieren abzurufen. Wir müssen hinten gut stehen und vor unserer Chancenverwertung. Wir sind am Donnerstag in Kloten in der entscheidenden Phase. Haben wir Chancen gehabt, haben sie nicht gemacht und sie haben sie ausgenutzt. Und, wir werden nochmal probieren, in Kloten am 10. Vollgas zu geben und den Sieg zu holen.
Das vierte Spiel im Viertelfinal Davos Kloten fängt heute Abend am 7:45 an. Bis jetzt hat Davos 2-mal Kloten, 1-mal gewonnen in dieser Serie. Jugendliche, die reinschlagen, zu viel Alkohol trinken und rumpöbeln, sind immer wieder Thema in den Medien auf der Strasse am Stammtisch. Sind die jungen Leute aber wirklich so schwierig? Sind sie etwas schlimmer wie früher? Wie wird man auf auffällige Jugendliche aufmerksam? Und was kann man machen, um ihnen zu helfen? Diese Fragen haben in Chur heute Fachleute aus ganz Graubünden diskutiert. Ricarda Simonetti war dabei, sie hat aber nicht nur mit Experten, sondern auch mit jungen Leuten über Alkoholexzess und Gewalt unter Jugendlichen geredet.
Sie sind 15 oder 16 und gehen ins Quader-Schulhaus. Schlägereien beobachten gegen jemanden, mehr aber im Ausgang. Ursache sind meistens eine Provokation.
Ja, nein, nicht jeden Tag. Wenn es halt jemanden mal halt beleidigen oder so. Fick deine Mäh und so.
Eher nur Buben, finde ich jetzt. Oder Mädchen, nur Mädchen, aber nie gemischt.
Es sind ja eigentlich nur Buben, die mich schlägeln, oder
nicht?
Ja. Ja, halt, wenn sie zu viel Alkohol haben.
Ja, wenn mich jemand aufregt, dann schlage ich zum Teil auch rein. Ja, urfig, auch ohne Boxen auch zum Teil.
Ein paar können sich nur mit Schlag wehren, andere weichen lieber aus. Mehr geschlägelt als früher werde ich aber nicht, betont Doris Brasi von Jugendarbeit Chur mit vielen Jahren Erfahrung in diesem Bereich.
Also die Entwicklung, ich habe einfach das Gefühl, die Hemmschwelle ist niedriger geworden und die Gewaltanwendung ist brutaler. Aber dass mehr Jugendgewalt als früher war, belegen ja auch Statistiken. Jedes Mal immer, je länger, je mehr, dass es nie so ist. Es wird jetzt einfach mehr öffentlich breitreten, auch durch die Medien. Was man natürlich vorher in einer kleinen Schlagzeile irgendwo in eine Zeitung gesehen hat, hat man jetzt gerade auf Netlog, YouTube, Facebook, es wird überall veröffentlicht.
Warum ein Jugendlicher reingeschlagen hat, das kommt in diesen Berichten aber nur selten vor. Dort aber genau greifen die sie ein, einem Jugendlichen die Aggression nehmen, schauen, woher die kommt, ist er vielleicht in so einem Umfeld, eventuell in einem Kriegsland aufgewachsen und kennt nichts anderes etc. Zwischen Stadt und Land gibt es einen Unterschied. Gewaltbereit und am Grenzen ausloten sind die aber auch die Jungen auf dem Land. Das bestätigt der Walter Pstieler von Jugendarbeit Meierfeld.
Also ich habe eine Zeit lang das Trimis geschafft als Jugendarbeiter und der Unterschied habe ich ganz klar gemerkt. Rimis ist sehr nahe bei Chur. Ich hatte dort durchschnittlich 12, 13-Jährige, die schon vom Ausgang erzählt haben in Chur. In Maienfeld habe ich das weniger. In Maienfeld sind viel mehr so die Gruppenaktivitäten, also Gruppenaktivitäten wie auch Homepartys etc., wo halt viel mehr dort laufen, weil halt einfach schon Maienfeld nicht das Angebot stellt an einen interessanten Ausgang. Und der Weg halt auf Chur gleich schon zu weit ist oder auch zu teuer ist.
Gerade bei so Partys daheim auf dem Land werde zünftig Alkohol getrunken. Das sei bei ihm viel zu grösser ein Problem als Gewaltbereitschaft, sagt Walter Bstieler, wo zu Maienfeld im Winzerstädtli Mühe hat, Jugendliche auf das Alkoholproblem aufmerksam zu machen, wenn die Erwachsenen ständig selber Trinkende oder der Alkohol zumindest Tolerierende.
Es ist zwar rum, die Jugendlichen konsumieren, aber es wird immer noch ein bisschen belächelt. Also, ja, wir haben es ja auch schon gemacht und bei uns war es nicht anders gewesen. Und das ist so ein bisschen das Ganze. Aber dort muss man so ein bisschen den Weg finden. Ja.
Auch die Jugendlichen auf der Strasse haben ihre Räusche schon gehabt. Biertrinker seit der 15-Jährigen. Und auch die Mädchen trinken die meisten immer wieder mal Alkohol.
Ja, ja.
Ja, ein bisschen ist schon einfach nicht zu viel. Ja, es ist einfach lustig.
Wodka. Oder Smirnoff vor allem.
Ich trinke keinen Alkohol. Also ich bin eine von denen, wirklich nichts trinkt. Also, ja, die anderen trinken etwas, ich trinke halt nichts und das macht mir auch nichts aus.
Wissen tun die Schüler, dass ihnen Alkohol nicht gut tut. Eltern, Lehrer von allen Seiten kriegen sie das immer wieder zu hören. Nur der Mann Finger heben sich zu einem, sagt Doris Brasi. Fragen beantworten von den Jugendlichen und erklären, wie viel das es leiden mögt, das andere zu wichtigen. Krass ist, dass die jungen Menschen heute so mobil sind, die überall hin und an alles herkommen. Alkohol, jegliche Drogen etc. Das mache sie auch anfälliger, um einmal eine Grenze zu überschreiten, sagt Reto Parpan. Er arbeitet in der Klinik Beverin, in der Erwachsenenpsychiatrie, aber auch mit Jugendlichen in der Drogenstation.
Wir stellen einfach fest, dass die Klientel immer jünger wird. Also, wo auch, also vor allem auch Alkoholprobleme treten häufig schon bei viel jüngeren Jahren auf als damals. Häufig sind es auch Mischkonsum, der sehr verbreitet jetzt inzwischen ist. Früher hat man also das noch besser können unterteilen. Man hat Alkoholabhängige, man hat Drogenabhängige. Das ist jetzt heute alles viel vermischter.
Das bedeutet Strapazen für die psychische Gesundheit eines Jugendlichen. Das gäbe Konzentrations- und Motivationsprobleme. Die Frustrationstoleranz sei geringer. Es gäbe Rückstand in der ganzen Entwicklung, wo auch das Hirn beeinträchtigen können. Darum, und das drückt bei all diesen Fachleuten durch, sei es wichtig, dass man mit den Jugendlichen rede, ihnen Grenzen klar mache, aber die auch mit ihnen zusammen festlege. Aus dem einfachen Jugendraum, einem gemeinsamen Tschütterlen vor ein paar Jahren, ist eine professionelle Jugendarbeit geworden, wo Eltern, Schulen, soziale und psychiatrische Dienste und auch Polizei zusammenarbeitend sich weiterbildend, wie eben gerade auch an dieser Fachtagung heute.
Jugendgewalt und Alkoholexzess. Also auch in Graubünden ein Thema, das war der Beitrag von Ricarda Simonet. Skifahren mit Solarstrom. Die Weltneuheit soll es bald im 110-Seelendörfli Tenna im Safiental geben. Was lange nur nach einer verrückten Idee tönt hat, nimmt jetzt Formen an. Wenn die nötigen rund 1,2 Millionen Franken zusammenkommen, soll der Skilift schon im nächsten Winter laufen. Lea Führer.
Der Skilift von Tenna ist 450 Meter lang und wirtschaftlich wichtig fürs Dorf. Einheimische und Touristen tummeln sich hier nämlich seit Jahren abseits vom grossen Rummel. Weil die Konzession von dem Skilift aber ausläuft, hat die Genossenschaft beschlossen, dass man neu eine Anlage baut, die mit Solarstrom betrieben wird. Der Strom soll aber nicht wie an anderen Orten von einer externen Solaranlage kommen, sondern von Solarzellen, sogenannten Panels, die direkt über dem Schleppseil vom Lift montiert sind. Der Präsident der Skilift-Genossenschaft, der Edi Schaufelberger, erklärt es so.
Man muss sich einfach vorstellen, ganz ein gewöhnlicher Skilift mit diesen Tragmasten, wo oben durch ein Querbalken ist. Und auf diesen Querträgern oben ist aufgebaut nochmal ein Seilsystem, vielleicht 2 Meter höher. Und dort dran, an dieser fixen Seile, sind im Abstand von ungefähr 5 Meter je 3 Panel montiert.
Die Skifahrer auf dem Lift haben über sich also ein Dach von Solarzellen. Die Panels sind schwenkbar. Man kann sie so verstellen, dass die Sonne den ganzen Tag direkt drauf scheint. Über das Jahr wird mit diesen Panels dreimal so viel Strom produziert, wie es braucht, um den Skilift zu betreiben. Darum wird der überschüssige Strom verkauft. Hat man umgekehrt bei schlechtem Wetter zu wenig eigenen Strom, dann will die Skilift-Genossenschaft anderen Solarstrom dazu kaufen. Laut den Initianten ist das Projekt einmalig, eine Weltneuheit. Und das hat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile. Der Lift kostet beispielsweise rund 400'000 Franken mehr wie ein normaler Lift. Es gibt auch noch keine Langzeitstudie dazu. Man weiss also nicht, ob sich der Lift auch wirklich bewährt. Dass die Leute im Dorf trotz diesen Fragezeichen mitmachen, hat mit ihrem Pioniergeist zu tun. Nochmal der Edi Schaufelberger.
Tenno sind grundsätzlich innovationsfreudig, sind mutig, aber damit natürlich nicht nur Tenno, sondern da sind sehr viele, die auch Ferienhäuser da haben den Mut bewiesen, weil wir haben gesagt, wir wollen einen Mehrwert und damit der ganzen Ökologie auch einen Dienst erweisen.
Das unterstreicht auch der Gemeindepräsident vom kleinen Dorf am Eingang vom Safiental, der Thomas Buchli, sagt, zum touristisch attraktiv bleiben, zum Arbeitsplatz in dieser abgelegenen Region zu behalten, brauche es eben so ausgefallene Ideen.
Und es geht eigentlich darum, zum vorwärts zu schauen, und wir wollen für Gemeinden etwas machen, das vorwärts treibt, und das machen wir mit einer innovativen Idee, wie es jetzt die ist. Und es nützt nichts, um immer nur am Ort stehen bleiben. Das bringt niemandem weiter. Und das haben, glaube ich, die Leute auch gesehen.
Das hat die Bevölkerung beispielsweise bewiesen, wo sie beschlossen hat, dass man 150'000 Franken aus der Gemeindekasse an Solarskilift zahlt. Geld gesammelt hat auch die Genossenschaft. Im Moment fehlen aber immer noch rund 430'000 Franken. Das gesamte Projekt kostet nämlich rund 1,2 Millionen. Die Verantwortlichen sind darum auf Sponsorensuche und sie haben es auch beim Kanton angeklopft. Bis jetzt gäbe es dort leider noch kein positives Signal. Man hofft aber, dass sich das noch ändert. Weil nur wenn alles Geld zusammenkommt, kann man ab dem nächsten Winter mit Solarstrom Skifahren in Tenna.
Seit dem verheerenden Erdbeben in Haiti sind schon wieder Wochen vergangen. Jetzt sind andere Katastrophengebiete im Fokus der Schlagzeilen. Auch der Daniel Thüring ist wieder daheim. Der 53-jährige Wallenstadtner ist Rettungssanitäter und seit vielen Jahren Mitglied beim Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Zusammen mit seiner Frau, die Ärztin ist, hat er früher lang in Entwicklungsländern gelebt und geschafft. Der Roland Wermelinger hat mit dem Katastrophenhelfer und Leiter der Anästhesie im Spital Wil geredet und zuerst einmal wissen, wie er vom schweren Erdbeben in Haiti erfahren hat.
Ich bin am Morgen auf dem Weg auf Wil, an meine Arbeitsstelle, und habe im DRS die Nachrichten um 5:30 von dem Erdbeben in Haiti erfahren.
Jetzt sind Sie ja Mitglied vom Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Wenn man denn so etwas hört, macht es sofort Klick und dann denkt man sofort an das Koffer packen, wenn jetzt eben so eine Meldung kommt.
Das ist so. Und vor allem auch in Haiti, wo ich ja 92 bis 94 schon geschafft habe, da habe ich eigentlich gewusst, da würde ein Aufgebot erfolgen.
Was heisst das? Also da sind Sie ja dann in Wil angekommen und dann ist schon mal alles anders gewesen.
Ja, ich habe dort meinen Arbeitgeber informiert, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass ich aufbauten würde. Und habe auch schon erste Vorkehrungen getroffen, schon mal grob die Dienstplanung wieder geändert. Und Gepäck zum Abreisen, das haben wir in der Regel daheim schon parat.
Jetzt ist das ja bei weitem nicht der erste Einsatz gewesen. Sie haben Anfang 90er Jahre schon zu Haiti geschafft und gelebt und an Haufen anderen Orten auch. Warum sind Sie ein Helfer?
Ich habe mich schon in der Jugend für fremde Länder, fremde Kulturen interessiert, vor allem auch für südliche Länder. Und dort wird man natürlich sehr schnell konfrontiert mit den Problemen, die in diesen Ländern bestehen. Das sind unter anderem eben auch medizinische Probleme. Und von meiner Ausbildung her als Anästhesiepfleger und Rettungssanitäter war es dann früh ein Wunsch gewesen, schon einmal in dem medizinischen Bereich tätig zu werden.
Wenn Sie jetzt auf Haiti anfliegen, dann ist das eigentlich durch die Routine, die man hat, weiss man, was einem da erwartet. Oder ist es nicht so? Ist es dann gleich jedes Mal wieder anders?
Es ist auf jeden Fall immer wieder anders, weil jede Katastrophe hat ihre eigenen Gesetze oder ihre eigenen Auswirkungen. Und man stellt sich natürlich im Flüger schon vor, was einem könnte erwarten. Man diskutiert mit den Kolleginnen und Kollegen. Man überlegt sich auch schon, was sind die ersten Schritte, die wir dann werden unternehmen. Und gerade Haiti ist natürlich für alle und es sind viele Mitglieder in dem Chor, die schon jahrelange Erfahrung haben, dass Haiti hat Vorstellungen überstiegen, was eben an Zerstörung und Leid dort uns erwartet hat.
Können Sie das beschreiben? Also da sind Sie angekommen und dann, wie hat das ausgesehen?
Es hat Verletzte, teilweise auch noch Tote, einfach auf der Strasse gehabt, mangels anderen Möglichkeiten. Es sind ganze Quartiere, ganze Strassenzüge zerstört gewesen. Es hat kein Wasser, kein Strom gehabt. Also eine Katastrophe riesigen Ausmaßes. Wir sind in Port-au-Prince tätig geworden, im Universitätsspital, wo vom Erdbeben selber auch schwer getroffen worden ist. Da muss man auch wissen, dass die einheimischen Angestellten von dem Spital natürlich auch ihr Haus, Familienangehörige und so weiter verloren haben und dass dann einige natürlich am Arbeitsplatz gefehlt haben. Und wir haben die Leute dann weitgehend ersetzt und haben Pädiatrie, also Kinderheilkunde und auch Geburtshilfe zugewiesen bekommen. Und wir haben dann probiert, die Infrastruktur wieder einigermaßen in Gang zu bringen. Das besondere Problem ist natürlich gesehen, dass man nicht gewusst hat, ob die Operationssäle, die noch gestanden sind, sicher sind bei allfälligen Notbeben.
Die Notbeben, die hat es dann auch gegeben? Also von denen sind wir auch betroffen gewesen?
Es hat Notbeben gegeben, immer wieder, schwächere und stärkere. Vor allem ein starkes. Aufgrund von dem haben wir uns dann auch entschieden, dass wir nicht mehr in den Operationssälen selber tätig werden wollen, sondern dass wir jetzt auch draußen in den Zelten anfangen zu operieren. Einerseits hat man natürlich nur beschränkt Material zur Verfügung, auch beschränkt Medikamente. Also die ganze Chirurgie wird einfach gemacht, dass man eben nicht ganz spezifisch jetzt zum Beispiel einen Finger probiert, noch irgendwie zu rekonstruieren oder zu wiederherstellen, was man jetzt bei uns in stundenlangen Operationen machen würde. In dieser Situation muss man sich dann eben vielleicht auch mal schneller zu einer Amputation entschliessen und damit vielleicht dann die Hand zu retten. Das sind die Prioritäten eben in der Kriegschirurgie. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das sind Hunderte von Leuten zu behandeln. Also man muss einfach sich einschränken und für sehr viele einfach probieren, das Optimum rauszuholen, indem dass man nicht eben kann sich während Stunden um einen Patienten kümmern.
Also da stehen alle an, überall ist es eigentlich dringend, aber man ist ja, man kann das gar nicht bewältigen. Und man muss dann auch über Leben und Tod wahrscheinlich entscheiden?
Das gibt so Situationen. Und wenn es zu dieser Situation kommt, dann tun sich die Ärzte immer in der Regel zu vierten zusammensetzen und tun den Entschluss in einem vierten Gremium fällen. Wir haben wenig Instrumente zur Verfügung gehabt. Wir haben die müssen aufteilen in kleine Einheiten und die haben wir ja auch immer wieder müssen sterilisieren. Jetzt hat es keinen Strom gehabt im öffentlichen Netz. Wir haben dann ein paar kleine Dampfsterilisatoren mit gehabt, die wir dann mit Camping-Gasbrenner haben müssen betreiben. Und wir haben die Sterilisation auch müssen draussen machen, das heisst auf dem Trottoir. Und das ist natürlich eine ganz spezielle Situation gewesen.
Spezielle Situation, ja, eben sowieso. Das ist alles kaputt. Es gibt rundum Tote und Schwerverletzte. Viele Amputationen, haben Sie gesagt, die man muss machen muss. Kinder auch, die sterben. Wie kann man das aushalten?
Man ist ja dort vor Ort, um eben können medizinische Hilfe anbieten. Und nebst vielem, was einem natürlich traurig stimmt, ja, hat man natürlich auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse gehabt. Als Beispiel haben wir einen 6-jährigen Bub gehabt, der von den Trümmern auch im Gesicht getroffen worden ist. Der hat Kieferverletzungen auch. Ist hoch geschwollen gewesen, hat nicht mehr können reden, geschweige denn irgendetwas essen. Die Wunde ist auch schon von Würmern befallen gewesen. Der Chirurg hat dann die Wunde gesäubert, hat da die Knochen, Splitter und Zehen auch entfernt, wo schon rausgebrochen gewesen sind. Und wo wir das Büebli dann zwei Tage später wieder aufgeboten haben, ist das fast nicht mehr zu erkennen gewesen. Es hat gelacht, es hat wieder können essen. Die Schmerzen sind im erträglichen Rahmen gewesen und das sind natürlich Bilder, die man nicht mehr vergisst.
Jetzt sind Sie schon an vielen Orten eben gewesen, zusammen mit Ihrer Frau. Wenn Sie jetzt einmal gehen, wie ist das denn für die Familie?
Die Frau im Speziellen hat natürlich Verständnis dafür und sie wäre auch am liebsten selber gerade nach Haiti gereist. Wir werden uns so organisieren, dass wir die Einsätze auch abwechslungsweise machen können, solange die Kinder nach daheim sind. Wir sind insgesamt rund 7 Jahre in südlichen Ländern tätig gewesen, über Libanon, Kambodscha, Ruanda, Nicaragua und Haiti. Und die Erfahrung dort hat uns natürlich geprägt und wir sind auch beide motiviert, eben uns weiterhin für diese Länder zu engagieren.
Sagt Daniel Thüring, der für das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe im Erdbebengebiet in Haiti im Einsatz gestanden ist. Roland Wermlinger hat mit ihm geredet. Am Donnerstagabend gibt es von ihm auch einen öffentlichen Vortrag, das im Alten Kino von Melz. 6:03, das ist das Regionaljournal Graubünden. Jetzt zum Wetter und zu der Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht lockern sich die Wolken auf und es wird frostig. Temperaturen sinken auf -1 bis -4 Grad, im Engadin auf -12 Grad. Dort, wo die Strassen noch nass oder schneebedeckt sind, muss man darum bis am Morgen mit gefährlich glatten Strassen rechnen. Morgen gibt es einen sonnigen und warmen Tag, am Morgen hat es aber in den Tälern zuerst noch ein paar Nebelfelder, die sind aber dann gerade weg. Den Tag dort ziehen auch mal Wolken auf, wo die Sonne dann nur noch milchig durchlässt. Die Temperaturen morgens am Nauen bei +5 Grad, in Schkuol gibt es 10 Grad, Chur 14 und Roveredo 15 Grad. Am Donnerstag bleibt sonnig, es hat aber auch dann immer wieder Schleierwolken, die die Sonne zeitweise abdecken. Es wird sogar noch etwas wärmer mit 14 bis 18 Grad und auf den Donnerstag kommt dann der Föhn.
Und der Bündner Tag im Rückspiegel. Problem von Jugendlichen, die zum Dreinschlagen oder zum Drogenkonsum neigen, früh erkennen. Das war das Thema an einer Fachtagung heute in Chur. Zwar gäbe es nicht mehr, aber brutalere Schlägereien als früher unter den Jugendlichen. Und sie fangen ja auch in Graubünden früher an, Alkohol zu trinken oder Drogen nehmen, haben die Experten gesagt. In den letzten Jahren ist im Kanton die Jugendarbeit auf- und ausgebaut worden. So hat man den Austausch zwischen den Eltern, Schulen, sozialen Diensten und der Polizei professionalisiert. Wenn rund 1,2 Millionen Franken zusammenkommen, dann kann man in Tenna im Saufiental ab nächstes Jahr mit einem solarbetriebenen Skilift fahren. Es gibt zwar schon Lift, die mit Solarstrom laufen, dass die Solarzellen aber direkt über der Anlage montiert werden, ist laut den Verantwortlichen eine Weltneuheit. In Tenna will man so Pionierarbeit leisten, Arbeitsplätze und Touristen in der Region behalten. Im Moment fehlen aber noch rund 430'000 Franken für den Bau dieses Lift. Die Verantwortlichen hoffen unter anderem auf Geld vom Kanton. So viel vom Regionaljournal Graubünden an dem 16. März. Mein Name ist Sarah Hauschild. Zum immer und zu jeder Zeit nachhören und zum Abladen gibt es uns unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.